Ja, ich denke, es wird jetzt ein bisschen schwierig, so nach einem guten Abendessen sich wieder so einem trockenen Thema zu widmen. Aber ich denke, wir werden das mit vereinten Kräften zumindest mal versuchen. Diejenigen, die jetzt heute Abend da sind, haben Pech. Sie haben Pech insofern, als dass sie meinen Kollegen Dr. Evoluto nicht miterleben, der heute Nachmittag da war und einen glänzenden Vortrag gehalten hat darüber, wie er uns ganz anschaulich auch gezeigt hat, wie Leben von selbst entsteht. Ich möchte das mal versuchen, mit Worten etwas nachzuzeichnen. Er hat also die von ihm entdeckte Urmaterie uns hier vorgeführt in Form eines Modellierluftballons. Und er hat dann daraus unter kunstfertigen Handgriffen eine Figur modelliert und hat uns währenddessen ständig mit Worten davon zu überzeugen versucht, dass das alles ganz von selbst, ohne irgendwelche Eingriffe, passiert, während das, was er tat, uns in jedem Augenblick vom Gegenteil überzeugt hat, nämlich dass dieser Modellierluftballon eben nicht von selbst die Form einer Figur angenommen hat, sondern dazu gemacht worden ist. Ich kann aber all jenen, die jetzt sich entschieden haben, heute Abend sich dieser Frage zu widmen, der Mensch entwickelt oder geschaffen, auch etwas Hoffnung vermitteln. Und zwar, so hoffe ich zumindest, habe ich von heute Nachmittag etwas gelernt, was ich jetzt bei diesen Ausführungen besser machen kann. Und insofern profitieren Sie vielleicht von einer Verbesserung in diesem Punkt. Das Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, der Mensch entwickelt oder geschaffen? Fragezeichen. Und als Untertitel das wissenschaftliche Menschenbild und seine Konsequenzen. Ich denke, wir haben alle eine Schulausbildung durchlaufen oder sind noch dabei. Und wir wurden alle mehr oder weniger freiwillig mit irgendwelchen biologischen Tatsachen, Fakten konfrontiert, die man auch im Biologieunterricht und weit darüber hinaus in sehr eindeutiger Weise interpretiert und miteinander verbindet. Und am Ende hat man den Eindruck, dass man auch, was den Menschen anbetrifft, aber was die Lebewesen insgesamt anbetrifft, doch das Entscheidende, die Grundzüge verstanden hat, insofern, als dass wir heute im Grunde genommen schon wissen, wie die Lebewesen entstanden sind, wie sie sich auseinander entwickelt haben. Ich möchte zu diesem Punkt einfach einige Ergänzungsinformationen bringen und damit erreichen, dass wir sehen, dass die Dinge vielleicht nicht ganz so eindeutig liegen, wie wir das meinen. Und zum Zweiten, und das ist mir noch wichtiger, dass das Bild, das wir vom Menschen haben, nicht nur für unser naturwissenschaftliches Denken, für unsere biologischen Hobbys relevant ist, sondern dass das, was wir vom Menschen für ein Bild haben, ganz massiv unseren Umgang mit Menschen, unsere Wertachtung von uns selbst und von anderen Menschen beeinflusst oder anders gesagt, dass unser Menschenbild ganz massiv durch das beeinflusst wird, was wir heute zu wissen glauben von den Naturwissenschaften. Wir wollen uns dazu einige Dias zunächst einmal ansehen. Könnte ich mal bitte das erste Dia haben? Was wir hier sehen, sind richtige Menschen. Also ich erhebe zumindest den Anspruch darauf. Das ist ein Bild bei uns zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen. Man sieht darauf einen Teil unserer Familie und auch einige andere Kinder, die nicht zu unserer Familie gehören. Menschen. Was sind das für Menschen? Wie sind die entstanden? Wie müssen wir sie uns vorstellen? Wie müssen wir sie verstehen? Wenn wir darüber nachdenken, dann kommt uns schnell ein ganz anderes Bild in den Sinn, so wie wir das auf dem nächsten Dia sehen. Wenn wir über den Menschen nachdenken, dann steht vor unserem geistigen Auge schnell Lebewesen wie diese hier. Und wir erinnern uns daran, mal gehört zu haben, was übrigens nicht ganz richtig ist, dass der Mensch vom Affen abstamme. Das behauptet man eigentlich sachlich nicht, sondern die Behauptung ist, sie hatten vermutlich gemeinsame Vorfahren. Manche meinen, man hätte dafür Indizien. Aber wenn man diese beiden hier so ansieht, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass sie heute Nachmittag hier irgendwo auf der Wiese gesessen haben. Das sieht doch ganz ähnlich aus, so wie wir, wenn wir uns am Nachmittag etwas relaxen, in unseren Stühlen erholen. Eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest zu manchen, ist doch gar nicht zu leugnen. Was wissen wir dazu? Wenn wir uns das nächste Dia anschauen, dann sehen wir, wie das in einem Museum aufbereitet ist. Man sieht hier in der oberen Reihe die Schädel von einem Orang-Utan. In der Mitte der Schädel eines neugeborenen Orang-Utans und links der Schädel eines ausgewachsenen Orang-Utans. In der zweiten Zeile, in umgekehrter Reihenfolge, zuerst den menschlichen Schädel eines Neugeborenen und dann rechts außen den Schädel eines erwachsenen Menschen. Nun haben wir im Biologieunterricht alle mal etwas gehört von diesem Grund, von dieser Grundregel, von dieser biogenetischen Grundregel, nach der in der Embryonalentwicklung, als der Entwicklungsetappe, die auf die Befruchtung der Eizelle erfolgt, bis zur Geburt hin, bei den Säugetieren zumindest, dass dort sozusagen im Schnelldurchgang die ganze Entwicklungsgeschichte der Lebewesen sich wiederholt. Hier kann man sehen, dass es zumindest auch Sachverhalte gibt, die das nicht belegen. Denn der Schädel des neugeborenen Orang-Utans hat sehr viel größere Ähnlichkeit mit dem des erwachsenen Menschen und der auch die Entwicklung nimmt dann einen ganz anderen Gang als wie beim Menschen. Also hier trifft diese Regel so einfach zumindest nicht zu. Aber schauen wir uns dieses Stichwort biogenetische Grundregel einmal etwas genauer an. Auf dem nächsten Dia sehen wir eine Abbildung, die wir in der einen oder anderen Form in Biologiebüchern schon gesehen haben. Das ist eine Abbildung, wie sie Ernst Haeckel in seinen Publikationen verwendet hat. Und er wollte damit demonstrieren, dass man, wenn man die Embryonen genau betrachtet, dass es ein Stadium gibt, wenn man einmal die erste Zeile nimmt, da unterscheiden sich diese Embryonen fast überhaupt nicht. Zumindest ist eine auffallende Ähnlichkeit zu beobachten. Und Ernst Haeckel hat die biogenetische Grundregel formuliert: In der Embryonalentwicklung wird die phylogenetische, also die Entwicklung der gesamten Lebewesen rekapituliert. Und er hat das hier demonstriert, indem er die Embryonalstadien in der ersten Spalte von Fischen, in der zweiten von Amphibien, ein Salamander, in der dritten von Reptilien, hier eine Schildkröte, und in der vierten Spalte von Vögeln dargestellt hat. Auf der rechten Platte sehen wir Embryonalstadien von verschiedenen Säugetieren. Nun, das ist etwas, was man unmittelbar, wenn man das sieht, das hat man sehr schnell verstanden und dieser Gedanke ist sehr einleuchtend. Diese biogenetische Grundregel ist unmittelbar nach ihrer Publikation und durchgängig bis heute sehr häufig Gegenstand umfangreicher Kritik und Angriffe gewesen. Und ich möchte nun einmal in einem Schnelldurchlauf einige Bilder zeigen von Embryonen, die vergangenes Jahr in einem Fachjournal publiziert worden sind, wo ein bekannter Embryologe einfach einmal versucht hat, das noch einmal nachzuzeichnen mit der Frage, was wissen wir denn heute zu diesen ganzen Embryonalentwicklungen? Im nächsten Dia sehen wir zunächst einige Fischembryonen. B zum Beispiel der Zitterrochen oder D der Embryo eines fliegenden Fisches. Im nächsten Dia sehen wir Embryonen von Lungenfischen. Und im nächsten Embryonen, jetzt kommen wir zu den Amphibien. Dort sehen wir zum Beispiel unter C einen mexikanischen Axolotl. Das ist insofern ein interessanter Organismus, als dass der zunächst einmal als eigenes Tier beschrieben wird und erst später hat man herausgefunden, das ist eigentlich ein Schwanzlurch, der im Embryonalstadium stecken geblieben ist. Der kann sich in diesem Stadium auch fortpflanzen, er kommt zur Geschlechtsreife, aber er bleibt dort. Und wenn man dem zum Beispiel Hormone, Schilddrüsenhormone spritzt, dann entwickelt er sich ganz normal zu einem Schwanzlurch. D, das ist ein Salamander. Dann kommen wir zum nächsten Dia. Dort sehen wir noch einmal Amphibien vom Bergmolch, E von der Erdkröte, verschiedene Frösche. Und auf dem nächsten Dia kommen wir dann zu den Reptilien. Das Große, das ahnt man schon, das ist ein Alligator. Und B, das ist eine Schildkröte. Wir sehen hier einfach, nur einmal vom Eindruck her, welche Vielfalt schon in diesen Embryonen, wenn man sie genau betrachtet, welche Vielfalt man hier begegnet. Im nächsten Dia sehen wir noch einmal einige Reptilien, noch einmal die Sumpfschildkröte und dann verschiedene Eidechsen und Skinke. Im nächsten Dia haben wir Embryonen von Vögeln. Die sind uns dann wieder bekannter. A ist die Stockente, B der Haussperling. Also wenn man in ein Ei hineinschaut, dann würde man so etwas sehen. Das Teichhuhn, das Hühnchen und die Wachtel. Und mit dem nächsten Dia kommen wir dann zu den Säugetieren. Wir sind dann Katzen, Hunde. Oder das letzte in der unteren Reihe, das ist die Ratte. Im nächsten Dia, und damit sind wir dann in diesem Schnelldurchlauf mit den Embryonen am Ende, sehen wir das Embryonalstadium von Kaninchen, Igel und ganz rechts außen vom Menschen. Das ist also das, ganz schnell und im Überflug, was wir von Embryonen in vergleichbaren Stadien, wie sie Ernst Haeckel gezeichnet hat, heute fotografieren können. Das heißt, zumindest vom Eindruck her, die Sache scheint etwas komplizierter zu sein, als auf diese einfache Regel zu bringen, dass das alles unter diesem Schema zu sehen ist, eine schnelle Rekapitulation der Entwicklungsgeschichte der Lebewesen. Übrigens, die Publikation dieser Arbeit hatte ganz interessante Folgen. Sie wurde in der Tagespresse zitiert. Es wurden sogar Fernsehsendungen gemacht, in denen diese Ergebnisse diskutiert worden sind. Und dort wurden diese Ergebnisse so aufbereitet, dass sich der Herr Richardson genötigt sah, in mehreren Artikeln, die seither und Diskussionsbeiträgen, die seither erschienen sind, dass er natürlich beileibe nicht behaupten wollte, dass man die Evolution damit widerlegen könnte und dass er sozusagen Ernst Haeckel ans Bein pinkeln wollte. Nein, das wollte er nicht. Er wollte nur einmal nachschauen, wie sieht das denn aus, wenn man genauer hinsieht. Und er denkt, dass man mit dem, Material, das er hier geliefert hat, durchaus auch unter evolutionärer Weltsicht die Dinge verstehen kann. Im nächsten Dia sehen wir noch einmal einige solcher Embryonen, den Kopf-Hals-Bereich. Und einfach ohne jetzt ins Detail zu gehen, das sind einige Embryonen, die wir vorher gesehen haben, jetzt abgezeichnet, sehen wir allein bei der Betrachtung der Kopf-Hals-Region eine ganz bunte Vielfalt. Wie gesagt, das sind Embryonalstadien verschiedener Tieren in diesem Bereich, in denen sie Ernst Haeckel auf seiner Tafel gezeichnet hat. Wie ist das mit dem Menschen? Wie ist das mit seinen Verwandtschaftsbeziehungen mit den anderen Lebewesen? Im nächsten Dia sehen wir wieder, so abwegig ist das gar nicht mit den Affen. Ja? Das, was dieser Affe an Mimik in der Begegnung mit der Pflegerin zu erkennen gibt, wir glauben, das zu verstehen, interpretieren zu können. Das sind durchaus menschenähnliche mimischen Züge. Wie sieht das aus? Ich habe ein Buch entdeckt vor Jahren, in dem ich hervorragende Bilder gefunden habe über die Entstehung eines Menschen. Und ich möchte Ihnen diese Bilder, zumindest einige davon, nicht vorenthalten. Einfach mal zuschauen, was wissen wir, was können wir heute beobachten, was kann man heute fotografieren. Lennart Nilsen hat neue Fotografiertechniken entwickelt, um die menschliche Entwicklung zu dokumentieren. Im nächsten Dia sehen wir zunächst einmal einen Überblick von Menschen, von einem Ehepaar, die dann am Ende nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt sind, weil über viele faszinierende und geheimnisvolle Etappen ein Kind entstanden ist, ein Mensch gewachsen. Im nächsten Dia sehen wir eine menschliche Eizelle, noch unbefruchtet, im Trichter des Eileiters. Das heißt, wir sehen nicht die Eizelle, sondern wir sehen die Eizelle umgeben von vielen Nährstoffzellen, die der Eizelle während dieser Wanderung durch den Eileiter über viele Tage das als Nahrungsgrundlage dienen. Auf dem nächsten Dia sehen wir jetzt ebenfalls noch im Eileiter eine Eizelle, die befruchtet worden ist. Und wir erkennen hier zwei Strukturen in dieser Eizelle. Das stellen die Zellkerne dar. Der eine war schon in der Eizelle und dort ist die Erbinformation der Mutter. Vom Rand her wandert jetzt der Zellkern ein, den das Spermium mitgebracht hat und beim Verschmelzen mit der Eizelle ins Innere der Eizelle freigegeben hat. Diese beiden Zellkerne wandern jetzt aufeinander zu und verschmelzen miteinander. Und in diesem Moment ist die erbliche Konstitution des neuen Individuums festgelegt. Im nächsten Dia sehen wir dieses befruchtete Ei nach der ersten Zellteilung, so etwa nach 30 Stunden. Im nächsten Dia ein späteres Stadium. Hier besteht die Zelle, man sieht hier vier Zellen, es sind hier vermutlich das Achtzellstadium. Nach 2 Tagen, dieses Gebilde entwickelt sich dann weiter über das Morula-Stadium. Morula, die Maulbeere, so ähnlich an diese Gestalt erinnert, dieses Gebilde dann. Und dann entwickelt sich das weiter zur Blastozyste. Im nächsten Dia sehen wir einen Embryo nach etwa 3 Wochen. Das äußere Keimblatt hat sich an den Rändern verdickt und in der Mitte das Neuronalrohr gebildet. Das Ganze hat eine Länge von 2 Millimetern, also das täuscht hier etwas. Und das obere Ende dieses Embryos, dort wächst jetzt das Vorderhirn. Und für die Leute, ich kenne mich da zu wenig aus, ich habe das nur nachgelesen, für die Leute, die sich hier auskennen, lässt sich schon in diesem Stadium die Anlage der Augen, des Herzens und des inneren Ohrs, also des Innenohrs, erahnen. Im nächsten Dia haben wir einen Embryo nach 4 Wochen, 6 Millimeter Größe, das Herz pumpt das Blut zur Leber durch die Hauptschlagader. Wir haben am rechten Rand des Embryos, können wir erahnen, die 40 Ursegmente, die sich hier bilden und aus denen nachher dann die, unter anderem die Wirbel entstehen. Über dem Herzen kann man schon Strukturen erkennen, die dann als die Kiemenbögen bezeichnet werden, weil sie der Form nach an solche Strukturen bei den Fischen erinnern. Ihre Funktion ist eine völlig andere. Aus diesen sogenannten Kiemenbögen entsteht hinterher das Gesicht. Das heißt, hier wird angelegt der Unterkiefer, der Oberkiefer, die gesamte Gesichtsstruktur hat mit Kiemen nichts zu tun, weiß man schon seit über 20 Jahren. Übrigens aufgrund von Arbeiten von Erich Blechschmidt unter anderem. Im nächsten Dia haben wir einen Embryo in der Fruchtblase, 5. Woche. In dieser Zeit wächst der Embryo mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Millimeter pro Tag. Im nächsten Dia, Ende 5. Woche, Embryogröße etwa 10 Millimeter. Herz und Leber sind deutlich zu sehen und auch schon die Knospen der Extremitäten zu erahnen. Im nächsten Dia haben wir den Embryo nach 6 Wochen. 6 Wochen nach der Befruchtung, seine Herzfrequenz beträgt hier etwa, also so 140 bis 150 Schläge pro Minute. Das heißt, er hat die doppelte Herzfrequenz seiner Mutter. Im nächsten Bild sehen wir einen Fötus im 3. Monat. Und so haben wir einmal so im Schnelldurchlauf einen Embryo begleitet, mit der Kamera, mit besonderen Techniken fotografiert. Schauen wir uns einmal Details an. Im nächsten Dias die Extremitäten. Wir haben hier die Armknospe, also das, die Struktur, die sich in einem frühen Stadium ausstülpt und sich dann zur Hand entfaltet. Wir haben von links nach rechts ein Stadium in der dritten bis vierten Woche, dann in der sechsten Woche und ganz rechts in der elften Woche. In der 13. Woche, in der 17. Woche sind an den Fingern die Fingernägel voll entwickelt. Das, was hier so wie eine Paddel aussieht, das führt zu dieser ausdifferenzierten, mit erkennbaren Fingern, zu dieser Struktur dadurch, dass aus diesem flächigen Gewebe einzelne Zellen programmiert nach Programm absterben und sich zurückbilden und dadurch dann die Finger ausgebildet werden. Man erkennt übrigens im mittleren Bild, dass in der menschlichen Embryonalentwicklung die Vorderextremitäten, die Differenzierung der Arme, der Hand, der Entwicklung und Ausdifferenzierung der Füße weit vorauseilt. Im nächsten Dia sehen wir einen Schnitt durch die Entwicklung des Ohres, des Hörorgans. Wir haben hier die Ohrenanlagen in der achten Woche, im vierten Monat und im fünften Monat. Das Innenohr wird schon sehr viel früher von außen unsichtbar angelegt und das Mittelohr mit seinen Knöchelchen, mit seinen Gehörknöchelchen schiebt sich dann vom Rachen her dazwischen, zwischen das äußere Ohr und das Innenohr. Auf dem nächsten Dia sehen wir die Augen, Entwicklung der Augen in einem Embryo. Zunächst wird das Auge angelegt, indem Röhren vom Gehirn an die Außenfront zur Außenfront des Gesichts wandern. Und dann sehen wir hier die Augen in der fünften Woche, nach 6,5 Wochen und in der achten Woche. Bis zur 13. Woche sind die Augenlider dann so weit gewachsen, dass sie geschlossen werden und der Embryo hat dann für mehrere Monate die Augen geschlossen. Übrigens weiß man, dass der Embryo auch schon im Mutterleib auf Lichtreize reagiert. Also er kann hier schon sehen. Im nächsten Dia habe ich Ihnen kurz das Buch, aus dem ich das habe, Lennart Nielsen, Ein Kind entsteht. Dieses Buch kann ich, was die Bilder betrifft, wärmstens empfehlen. Ein Buch zum Staunen, zum Fasziniertsein. Der Text in diesem Buch von Lars Hamburger, der begeistert mich etwas weniger. Er wird diesen faszinierenden Bildern nicht gerecht, nicht zuletzt deshalb, weil für ihn das alles ja, Dinge sind, die einfach kausal bedingt sind und das macht ganz schnell das Staunen zunichte. Im nächsten Bild sehen, in den nächsten beiden Bildern sehen wir noch einmal diese Zusammenhänge, diese Entwicklungsstadien, so einzelne Etappen auf dem Weg von der Eizelle ganz oben bis schließlich dann auf dem nächsten Dia zum Kind, das geboren wird. Ein Wunder. Faszinierende Details, von denen wir nicht annähernd so viel verstanden hätten, um zu behaupten, hier spiegelt sich etwas wider, was uns Evolution lehrt. Bis heute, all das, was wir auch wissen heute, ändert nichts daran, dass das ein Wunder ist. Auch jene, die die Literatur von Erich Blechschmidt kennen, Er hat vieles zu unserem Verständnis von menschlichen Embryonen beigetragen. Er war Humanembryologe an der Universität in Göttingen, hat dort eine weltweit bedeutende und anerkannte Embryonensammlung, Modelle aufgebaut. Viele seiner Argumente sind heute nach wie vor so gültig und nicht widerlegt. Auf dem nächsten Dia möchte ich Ihnen einfach ein kleines Buch vorstellen, das Sie auch draußen gern mal anschauen könnten. Faszination Mensch. Ich denke, wenn wir den Menschen einfach mal beobachten, dann ist das wirklich etwas Faszinierendes. Und Werner Gitt tut das in diesem Buch, indem er mit den Augen eines Ingenieurs diese Dinge betrachtet und beschreibt. Übrigens, der Buchständer, in diesem Fall unser ältester Sohn, mich hat in diesem Zusammenhang auch sein T-Shirt dann fasziniert. Das ist für mich auch so ein Wunder. Ein Kind, das 10 Wochen zu früh zur Welt kam, und dann steht man da auf der Neugeborenenstation und der Chefarzt sagt einem, ja, da können Sie jetzt nur hoffen und beten, dass das alles gut wird und gut geht. Ein Wunder vor meinen Augen. Wie ist das mit dem Menschen? Was wissen wir von seiner Entwicklung? Viele Argumente, die wir heute hören, kommen aus einem ganz anderen Bereich. Auf dem nächsten Dia sehen wir einen bekannten Paläoanthropologen, Don Johansson. Und so sieht das aus. Man findet dort nicht wunderbare Schädel. Und dort steht er nicht auf einem Etikett, ich bin der Schädel von Herrn sowieso oder Frau sowieso und habe hier und dort gelebt. Nein. So sieht das aus, wenn man eine Fundstelle ausgebeutet hat und dann sitzt man davor und muss jetzt versuchen, mit diesen Knochenresten etwas anzufangen, sie zu interpretieren. Auf dem nächsten Dia sehen wir zwei Schädel. Einen Schädel, der dort in Äthiopien gefunden worden ist, und das andere der Schädel eines Neandertalers. Und dann muss man mühsam vorgehen und diese Knochen jetzt, in diesem Fall diese Schädel, miteinander vergleichen, Ähnlichkeiten herausarbeiten, Unterschiede festhalten und dann versuchen, diese zu verstehen. Woher kommt das? Im nächsten Dia sehen wir den Schädel eines Homo erectus, eines aufrechtgehenden Menschen, den man in Broken Hill gefunden hat. Untersuchen und verstehen und dann sehen, was können diese Knochen erzählen. Zum Beispiel ein solcher Schädel, das ist nicht einfach Erfindung, dass das ein Mensch war, der aufrecht gegangen ist. Selbst wenn man nur diesen Schädelknochen hat, man kann das sehr wohl, wenn man entsprechende Kenntnis hat, sehen, und zwar daran, wie das Loch angebracht ist an diesem Schädelknochen, wo die Wirbelsäule dann abgeht, dann kann man sehr deutlich erkennen, ob hier ein vierfüßiger Gang oder ein aufrechter Gang vorgelegen hat. Aber so ganz einfach ist das nicht. Auf dem nächsten Dia sehen wir aus einem Museum in Münster, wie das ist mit den Rekonstruktionen. In diesem Fall ein Neandertaler. In der Mitte sehen wir auf der rechten Hälfte den Schädelknochen. Und daraus rekonstruiert man jetzt den Neandertaler. Und wir alle haben irgendeine Vorstellung, wie der ausgesehen hat. Ja, das so ähnlich sind die alten
Rekonstruktion und so ein bisschen ein dümmlicher Gesichtsausdruck, dicht behaart. Nun, das passt in unsere Vorstellung, die wir vom Neandertaler haben, ja, dass der in Höhlen gehaust hat, nicht so richtig wusste, was er den ganzen Tag treiben soll, ohne Laptop und so. Aber woher wissen wir das? Es gibt Paläoanthropologen, also Bearbeiter solcher Knochen, die sagen, wenn wir heute einen Neandertaler unter uns hätten und ihn entsprechend kleiden würden, dann würden wir vermutlich nicht feststellen, dass es sich hier um einen Neandertaler handelt. Aber man weiß heute, und das wird in diesem Museum gezeigt, auf der rechten Seite, so wird der Neandertaler heute rekonstruiert. Über die Mimik und über die Art und Dichte der Behaarung lassen die Schädelknochen überhaupt nichts aussagen. Das sind Zugaben, die der Restaurator dann einfach seiner Fantasie entsprechend zufügt. Demnach, was man weiß, kann man über die Mimik und über die Dichte der Behaarung bei diesen Köpfen, bei diesen Knochen, die man dort findet, nichts sagen. Aber wir haben jetzt alle unsere Vorstellungen, wie die Dinge zusammengehören. Und so solche Darstellungen wie im nächsten Dia haben wir alle schon in der einen oder anderen Art gesehen. Dass der Mensch dann in irgendwelche Strukturen, in irgendwelche Zusammenhänge angeordnet wird, die dann so baumartig zusammenlaufen. Und hier unten wäre dann der gemeinsame Vorfahren zwischen den Menschenaffen und dem Menschen. Was wir wissen, die Fakten, das sind einzelne Punkte, hier repräsentiert durch die Knochen, durch die Schädel. Die Linien, das, was dem Ganzen Sinn und Zusammenhang gibt, das ist das, was wir uns vorstellen. Wir vergleichen Schädel. Wir vergleichen auch anderes. Im nächsten Dia sind zum Beispiel Vergleiche von Gehirnvolumina aufgeführt. Und das scheint dann, zumindest im Biologiebuch, alles wunderbar zu passen. Was mir hier als Naturwissenschaftler nicht ganz gefällt, ist, dass das natürlich nicht ganz so einfach ist und so schön passt, wie das hier steht. Ich würde mir schon manchmal wünschen, dass man hier noch gewisse Fehlerbalken angibt, das heißt, dass man erahnt, wie weit, welche Variationsbreiten gibt's denn hier. Und wenn man das dann genauer sieht, dann wird diese Reihe schon nicht ganz so schön. Aber den Eindruck, den wir von solchen Darstellungen mitnehmen, der ist prägend, der sitzt, das wissen wir. Dass der Mensch sich langsam entwickelt hat und das Gehirn immer größer geworden ist. Im nächsten Dia sehen wir einen anderen Vergleich zwischen dem Skelett, links der Schimpanse, rechts ein Geier. Das kann man miteinander vergleichen und dann Ähnlichkeiten, Unterschiede herausarbeiten. Und dann die Frage, was heißt das? Was heißt das? Im nächsten Dia sehen wir noch einmal zwei Orang-Utans. Und was heißt das nun, wenn diese Orang-Utans sich ganz ähnlich verhalten, wie ich mich manchmal sonntagnachmittags, wenn ich nicht gerade hier in Eidlingen bin, mit meinem Sohn spazieren gehe? Dann trage ich ihn ganz ähnlich auf den Schultern manchmal. Was bedeutet das? Oder im nächsten Dia das Lernverhalten, die Intelligenz von Affen, ja, dass der seine Bananen hier holen kann und sich zu helfen weiß und das auch seinen Kollegen weitersagen kann. Was heißt das? Oder auf dem nächsten Dia, dass eine Schimpansin namens Julia, nicht ganz so bekannt wie Picasso, aber vielleicht fast ähnlich gut im Ausdruck, dass sie künstlerisch gestalten können, sodass man Ausstellungen damit machen kann. Was heißt das
für den Zusammenhang mit unserer Frage. Wir finden in der Tat Ähnlichkeiten. Aber was bedeuten diese abgestuften Ähnlichkeiten? Im nächsten Dia sehen wir sehr wohl Ähnlichkeiten, die können tatsächlich herstammen aus einer gleichen stammesgeschichtlichen Herkunft. Ja? Das wissen wir auch aus der Erfahrung. Wenn jemand, der unsere Familie nicht kennt, unsere Kinder sehen würde und dann mir irgendwann mal begegnet oder meiner Frau, dann könnte es durchaus passieren, dass er sagt, da sieht man gewisse Ähnlichkeiten und die sind abstammungsbedingt. Aber ob Ähnlichkeiten zwingend als abstammungsbedingt zu interpretieren sind, das ist eine ganz andere Frage. Es könnte durchaus auch sein, dass man Ähnlichkeiten interpretieren kann als die Handschrift eines gemeinsamen Schöpfers hinter den Lebewesen, hinter dem Menschen. Wir können jetzt an dieser Stelle die Dias ausschalten. Ich möchte zu dem anderen Punkt kommen. Ja, jetzt sieht man die Wirklichkeit wieder etwas nüchterner. Da ist dann manches wieder schwieriger auszuhalten. Wir haben jetzt einige Fakten gesehen, einige Punkte, die man anführen kann und die man in dem Zusammenhang anführen kann. Wie verstehen wir, wie sehen wir heute den Menschen? Und diese Ähnlichkeiten und diese Unterschiede, die man herausarbeiten kann und auch diese evolutionäre Sicht, dieser Zusammenhang, dass das Ganze miteinander zusammenhängt, das ist eine Methodik, die durchaus in den Naturwissenschaften fruchtbar ist. Das heißt, mit dieser Vorgehensweise kann man Erkenntnisse gewinnen. Das Schwierige dabei ist, dass diese Kenntnisse nicht nur sich beschränken auf die Biologie und nicht nur für diejenigen wichtig und prägend sind, die beruflich oder hobbymäßig sich für Biologie interessieren, sondern dass heute die Naturwissenschaften und deren Ergebnisse maßgeblich ihren Stempel aufprägen, wie wir den Menschen sehen, unser Menschenbild ganz maßgeblich mitgestalten. Und das ist mir noch einmal wichtig, dass wir darüber noch einmal miteinander nachdenken. Wie sehen wir den Menschen? Was für ein Bild vom Menschen haben wir? Ist der Mensch tatsächlich ein Lebewesen, das im Gang der Entwicklung irgendwann einmal das Licht der Welt erblickt? Sozusagen ein etwas komplizierteres Bakterium. Wer sollte mich dann daran hindern, ein menschliches Leben dort, wo es nicht mehr produktiv ist, dort, wo es zu teuer wird, zu eliminieren? So wie ich im Labor eine Kulturschale mit Bakterien auskippe. Wo läge denn der Unterschied? Oder wenn wir an den Anfang des Lebens gehen, wer sollte mich denn daran hindern, die Probleme der Überbevölkerung unseres Planeten so zu lösen, dass man einfach einige dieser Menschen nicht das Licht der Welt erblicken lässt? Bei diesen Fragen vielleicht denken manche, also das ist jetzt schon ein bisschen stark formuliert, so darf man das doch nicht sehen.
Und genau dasselbe passiert, wenn zum Beispiel ein Bioethiker aus Australien namens Peter Singer sich zu diesen Themen äußert und sagt, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum der Mensch irgendetwas Besonderes sein soll. Wir brauchen natürlich Kriterien, um zu beurteilen, bis wann soll es denn straffrei sein, dass man einen menschlichen Embryo eliminiert. Und er sucht dann nach pragmatischen Kriterien. Er fragt gar nicht, wann beginnt denn menschliches Leben. Er weiß, das wissen wir nicht. Aber er sagt, wir haben für alle Lebewesen die Forderung zu erheben, dass sie ein Recht darauf haben, keinen Schmerz erleiden zu müssen. Gut. Und das führt Peter Singer dann ganz konsequent dazu, dass er sagt, nun, wir wissen zwar bis heute noch nicht so genau, was Schmerz ist, aber damit es zur Empfindung von Schmerz kommen kann, müssen wir zumindest einige Nerven deshalb kann man den Menschen bis zur 12. Woche, ohne dass man das irgendwie sachlich greifen und begründen könnte, eliminieren. Spürt keinen Schmerz nach allem, was wir vermuten. Man kann das Individuum ja schlecht fragen. Und das Problem ist, dass wir, dieser Peter Singer war mehrfach in Deutschland zu Vorträgen eingeladen. Eine Riesenempörung. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz warum. Denn die Mehrheit, und zwar die überwiegende Mehrheit heute, ist davon überzeugt, dass der Mensch einfach ein Produkt der Evolution ist. Wenn das aber so ist, dann sind die Überlegungen und Schlussfolgerungen von Peter Singer sehr konsequent. Das Problem ist, und so sagt auch Peter Singer, dass wir noch manche moralische Rückstände haben von unserer Tradition. Aber merken wir, unser Bild vom Menschen hat durchaus Konsequenzen damit, wie wir umgehen, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn wertschätzen. Wenn der Mensch tatsächlich biologisch vollständig zu beschreiben ist, was spricht dann bitteschön dagegen, dass wir ihn nach dem klinischen Tod auseinandernehmen und als Ersatzteillager benutzen und anderen Menschen helfen? Was spricht denn dagegen? Oder könnte es sein, dass wir hier wichtige Fragen übersehen haben? Dass der Mensch vielleicht nicht einfach ein etwas komplexeres System ist, aus verschiedenen Modulen aufgebaut, die man zusammenkombiniert und am Ende funktioniert der Mensch. Wenn der Mensch tatsächlich ein Geschöpf ist, das Geschöpf eines Gottes, dann könnte es sein, dass es überhaupt nicht in unserer Kompetenz steht, darüber zu diskutieren, welches Leben wir zulassen und welches gar nicht zustande kommen lassen wollen, welches Leben sich nicht mehr auszahlt. Vielleicht steht das gar nicht in unserer Kompetenz. Wir machen heute die Beobachtung, dass wir Probleme haben. Probleme haben bei dem Versuch, ethische Leitlinien zu formulieren. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Gentechnik, im Zusammenhang mit der Organtransplantation. Wir haben große Probleme damit. wenn das wahr ist, dass der Mensch letztlich ein Zufallsprodukt ist, dann sehe ich eine ganz einfache Lösung für dieses Problem. Dann müssen wir uns einfach unser Bedürfnis nach Ethik und Moral abgewöhnen. Das wäre konsequent. Nun haben wir aber ein Bedürfnis, ohne dass wir das genau begründen könnten, auch nicht wissen, woher das kommt, nach Richtlinien, an denen wir uns orientieren können, und wir sehen, wir können sie nicht konstruieren. Vielleicht hängt das auch mit unserem Menschenbild zusammen. Manche haben ja die Hoffnung, vielleicht kommt's noch, wenn der Mensch sich weiterentwickelt. Ich persönlich sehe das anders. Wir haben ethische Leitlinien. Wir haben sie fest verankert in unserer europäischen Geschichte und Kultur. Sie sind, das ganz kurz zusammenfassend, in einem Konzentrat, das ist das, was in den 10 Geboten steht, bei uns verankert im Grundgesetz, in anderen gesetzlichen Formulierungen. Das gehört mit zu unserer Tradition. Wir haben nur ein Problem. Wir haben angefangen, diese Sätze auswendig zu lernen, sei es im Religionsunterricht oder sonst irgendwo. Und wenn wir heute Ethik versuchen zu formulieren, dann suchen wir nach begründbaren Richtlinien für unser Handeln. Und biblische Ethik ist an keiner Stelle logisch, vernünftig begründet, sondern biblische Ethik hat die Besonderheit, dass sie aufgehängt ist an einem Haken. Dieser Haken steht in 2. Mose 20, Anfang der 10 Gebote. Dort fängt Gott so an: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das heißt, dort wird ganz deutlich darauf Bezug genommen: Ich bin jemand, der in dich, Israel, investiert hat. Ich bin eine lebende Person und ich lade dich ein, mit mir in einer Beziehung zu leben. Und die, wie du die gestalten kannst und auch dein Leben mit den Mitmenschen, das will ich dir hier sagen. Aber das ist die Wurzel, an der diese Ethik hängt. Das heißt für unser Menschenbild, wenn wir das, was wir noch als ethische Rudimente, als Reste einer Ethik in unserer Kultur haben und bewahren wollen, dann müssen wir die abgeschnittene Wurzel wieder entdecken, wieder selber hören und weitersagen, dass diese Ethik steht und fällt mit diesem Gott, der von sich behauptet: Ich habe den Menschen wunderbar gestaltet. Er ist mein Geschöpf. Und wenn wir über den Menschen Dinge wissen wollen, Wichtiges erfahren wollen, dann machen wir es doch einfach so, wie wir es mit jedem technischen Gerät machen, das wir haben. Wir fragen nach bei dem, der es gemacht hat. Tun wir es doch bei Menschen auch. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich das wissenschaftlich belegen, dass das so ist. Nein, das kann ich nicht. Aber ich sehe, dass das heute gängige und verbreitete Bild vom Menschen, ein evolutionäres Menschenbild, in seinen Konsequenzen
uns in große Nöte und Probleme führt. Und ich möchte einfach Mut machen und meine ganz persönliche Position hier einmal vorstellen und anbieten. Das ernst nehmen, was in der Bibel behauptet wird. Nicht, weil man es wissenschaftlich begründen könnte, sondern weil es ein behauptetes, von der Bibel behauptetes Menschenbild ist. Und ich habe bis heute keine Kenntnis von Fakten, die dieses Bild vom Menschen widerlegen würden. Und das macht mich sehr zuversichtlich, dass man auch naturwissenschaftlich denken und arbeiten kann, wenn man auf dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, vertraut. Und ich denke, wenn wir neu den Mut haben, dieses Menschenbild zu hören und zu bedenken, dann müssen wir nicht mehr nur nach dem Gefühl argumentieren, dort wo es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir andere Menschen wertachten, sondern dann können wir deutlich sehen und sagen, der Grund, die Ursache für mich, die Dinge so zu sehen, die liegen darin, dass ich das glaube, dass am Anfang nicht eine Urzelle war, aus der sich dann der Mensch entwickelt hat, sondern dass am Anfang Gott als Schöpfer aktiv geworden ist und den Menschen wollte und ihn gebildet hat in dieser Welt. Ich möchte das einfach als Anregungen, als Ideen einmal weitergeben und möchte mich jetzt bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und auch noch sagen, dass ich gern bereit bin, wenn irgendwelche Fragen da sind, soweit ich dazu in der Lage bin, darauf einzugehen. Ich weiß jetzt nur nicht, um 8 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht drüben die Veranstaltung weiter. Dann würde ich einfach jetzt ganz eigenständig, ohne Rücksprache, vorschlagen, dass wir hier offiziell Schluss machen und alle, die rüber wollen, dazu auch die Möglichkeit haben. Ich bin noch da.